ARD. Überlebt die Koalition den Rentenstreit? Wenn ich so Zeitungen lese, dann kriege ich ja schon wieder den Eindruck, dass es mal wieder 5 vor 12 ist bei der aktuellen Regierung. Wir schauen gleich, ob wir dieses Theater am Küchentisch beendet kriegen. Mehr Empathie hilft Wohnungs- und Obdachlosen, das sagt mein Gesprächspartner heute. Ich finde ja, mehr Empathie, das klingt erstmal immer ziemlich vernünftig, ne, und auch gar nicht mal so streitbar. Es gibt dann aber doch einiges zu diskutieren. Machen wir heute. Zuerst will ich mit Ihnen aber unsere Smartphones durchscannen, wie viel USA da wohl drin steckt.
Politikum, der Meinungspodcast.
Ich bin Luisa Schmidt. Hi. Wenn es persönliche Zeugnisse gäbe, wie wir uns engagieren bei den ganz großen Themen unserer Zeit, dann bin ich mir ziemlich sicher, würde auch dieses Fach hier auftauchen.
Wir nennen es digitale Souveränität.
Da sind wir eben bisher in vielen Bereichen noch eher mangelhaft aufgestellt und eben sehr abhängig, speziell von US-Tech-Konzernen. Kanzler Merz, der strebt da für Europa, ich würde mal sagen, mindestens ein Gut an. Hat er heute bekräftigt beim ersten Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität. Und da kann man sagen, Schritt 1 im Lernprozess, der ist schon mal erreicht. Wir haben verstanden, um wie viel es hier eigentlich geht. Also eben nicht nur darum, wer jetzt ökonomisch die Nase vorn hat, bei KI, bei Social-Media-Netzwerken, bei Softwarelösungen. Es geht schon auch einfach um existenzielle Fragen. Pamela Kroster-Hartl, die ist Geschäftsführerin des Bochumer Zentrums für digitale Souveränität, einem Softwareanbieter für die öffentliche Verwaltung.
In einer sehr angespannten geopolitischen Situation, wo auch gerne mal Abhängigkeiten als Druckmittel verwendet werden, könnte vielleicht jemand auf die Idee kommen, Systeme abschalten zu lassen aus der Ferne. Bei Cloud-Systemen ist das durchaus möglich.
Ja, nur folgt aus, ich habe das Problem erkannt, ja leider nicht automatisch immer das notwendige Handeln. Wenn man jetzt europäische Softwarealternativen groß machen will, dann müssen wir die halt auch nutzen. So, ich persönlich habe immer noch keinen Account beim europäischen Bezahldienst Vero. Das Betriebssystem Linux und meinem persönlichen Umfeld haben das bisher nur Technik-Nerds. Immerhin, Messenger habe ich 4 installiert, also außer WhatsApp noch Telegram, Threema, Signal. Ich glaube trotzdem, auf meinem Zeugnis würde ja eher sowas stehen wie, sie war stets bemüht. Oder um es mit den Worten von Digitalexperten Markus Beckedahl zu sagen, hier bei Köln Campus.
Wir haben uns so sehr an die Monopole gewöhnt und machen die Monopole durch unsere Bequemlichkeit immer stärker.
Also, weg mit allem oder wie? Digitalminister Carsten Wildberger, der sieht das so.
Also erstmal geht es darum, dass wir weiterhin auch in Partnerschaften zusammenarbeiten werden. Aber gleichzeitig gilt es eben auch, eigene Lösungen stärker zu berücksichtigen.
Ja, wir können jetzt eigentlich nur eine Runde gemeinsam ganz doll hoffen, dass den Worten eben auch genug Taten folgen. Die Politik, die braucht, finde ich, eine noch klarere Strategie, muss Geld bereitstellen, an ganz vielen kleinen Stellschrauben drehen. Ja, und Unternehmen und wir selbst, Privatleute, wir sollten uns dann eben auch auf neue Software einlassen. Und wenn wir das alles ganz schön zusammen machen, dann gibt es auf dem Zeugnis am Ende vielleicht auch noch ein sehr gut in der Kopfnote.
Dieser Podcast regt die Meinungsbildung an. Atmen Sie ruhig weiter, um einen erhöhten CO2-Ausstoß zu vermeiden.
Schauen wir uns mal die Schlagzeilen in diesen Tagen an. Demnach geht es in der Koalition gerade mal wieder um alles. Also die nächste Zerreißprobe, Kanzlerkrise, Koalitionskrise, Rentenkrise. Und das alles, so könnte man es vielleicht zuspitzen, wegen einem Satz. Der Deal war ja das Rentenpaket. Das regelt alles Kurzfristige bis 2031. Und für die langfristige Reform ist dann eine Kommission zuständig. So, jetzt ist die Junge Union wegen einer Formulierung in diesem Rentenpaket aber der Ansicht, dass die Koalition auch für die Zeit nach 2031 hohe Milliardenkosten verursacht, und zwar zulasten der Jungen, und stellt sich jetzt eben quer. Ist eigentlich ein völlig normaler Vorgang, findet Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union.
Die Bundesregierung beschließt einen Gesetzentwurf, das ist normal. Und der wird im Parlament dann auf einer Fachebene beraten und gegebenenfalls auch geändert. Also das ist kein großer Skandal, sondern das ist Demokratie pur.
Nee, das ist eben nicht Demokratie pur. Das ist eine total unnötige Show. Nicht mal auf offener Bühne, sondern vor der Bühne, sagt mein Kollege Peter Zudeik. Und das muss er uns jetzt erstmal erklären am Küchentisch.
Politikum. Küchentisch.
Hi Peter.
Hallo Luisa.
Unnötige Show, das klingt für mich jetzt irgendwie nicht so, als wärst du der Ansicht, dass das jetzt, ich sag mal, eine wirklich große Koalitionskrise ist.
Eigentlich ist es gar kein Koalitionsdrama, sondern eins der Union, inszeniert von der jungen Gruppe in der Bundestagsfraktion. Und es ist auch gar nicht die offene Bühne, wie du sagst, auf der das ausgetragen wird, denn die Vorstellung hat noch gar nicht begonnen. Das ist eine Art Vorspiel auf dem Prospekt, so reden die Theaterleute. Also vor geschlossenem Vorhang, wo ein paar Clowns rumtanzen und Krawall machen, um das Publikum schon mal einzustimmen. Die eigentliche Vorstellung sieht so aus, und der Herr Winkel hat eben so getan, als ginge es ihm darum. Es gibt einen Gesetzentwurf, der wird im Bundestag beraten in einer ersten Lesung, wird dann an die Ausschüsse verwiesen. Und da findet die eigentliche parlamentarische Arbeit statt. Da werden Fachleute gehört, da können die Abgeordneten ihre Bedenken einbringen, Mehrheiten für diese Bedenken organisieren. Dann kommt der Gesetzentwurf in der Ausschussfassung, also geändert, zurück ins Parlament zur zweiten, zur dritten Lesung, und dann wird abgestimmt. Wenn also Abgeordnete der jungen Gruppe sagen, diesem Gesetzentwurf können wir nicht zustimmen, dann ist das ziemlich banal, denn das müssen sie ja auch nicht, sondern erst in der endgültigen Fassung. Das alles ist überhaupt nicht spektakulär. Und der Theaterdonner, den sie jetzt veranstalten, hat vor allem einen Zweck: größtmögliche Aufmerksamkeit. Ja, das haben sie geschafft.
Ja gut, aber ist er vielleicht auch bei dem Thema angemessen, ne? Wir versuchen irgendwie die Rente seit Jahrzehnten zu reformieren, kriegen's nicht hin. Jetzt wird es mit dem Rentenpaket erstmal nur noch teurer gemacht. Haben die Jungen denn nicht auch einfach recht mit ihrer Kritik an dem Gesetzentwurf?
Na und ob? Die Rentenpolitik ist seit Jahrzehnten ein Skandal, weil man seit Jahrzehnten weiß, dass der geltende Generationenvertrag wegen der demoskopischen Entwicklung nicht mehr hält. Zu viele Rentner, zu wenig Einzahler, das kennen wir ja alle. Andererseits sinkt das Rentenniveau unaufhörlich. Und da muss man jetzt irgendwas machen. Das Niveau lag 1982 noch bei über 58% des Arbeitseinkommens. Und jetzt versucht die Bundesregierung, das Niveau bis 2031 auf 48% zu halten. Das ist die sogenannte Haltelinie. Die gibt es seit 2019, ist also nicht jetzt erfunden worden. Und so steht es in der Koalitionsvereinbarung. Im Gesetzentwurf steht darüber hinaus der Satz, auf den du uns ja schon gespannt gemacht hast: auch nach 2031 liegt das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht. Und das ist der Anlass für die Empörung der Jungen. Den Satz hat die SPD da reingemogelt, heißt es, und der kostet rund 120 Milliarden Euro, das ist nicht zu finanzieren. Tatsächlich ist dieser Satz nur die logische Schlussfolgerung aus der Reform. Wenn das Niveau bis 2031 auf 48% festgeschrieben wird, ist es auch nach 2031 höher als nach geltendem Recht, weil ja die Basis der Berechnung höher ist. Was ab 2032 passiert, ist aber in diesem Gesetzentwurf gar nicht definiert. Darauf hat Friedrich Merz seine Jungen schon vor ein paar Wochen hingewiesen. Wir werden das Rentensystem insgesamt ändern müssen. Eine Kommission soll dazu Vorschläge machen und dann entscheiden wir, was nach 2031 passiert. Aber das hat wohl wenig Eindruck auf die Jungen gemacht. Sie wollten den Krawall.
Ja, klingt irgendwie nach aus deinem Mund jetzt nach viel Wirbel, viel Wind um nichts. Was meinst du denn, wie es zu dieser Eskalation gekommen ist? Also jetzt wird ja auch die Frage gestellt, hat Merz seine Partei nicht im Griff oder hat vielleicht auch Jens Spahn die Fraktion nicht im Griff?
Klingt ja immer ein bisschen merkwürdig, wenn Journalisten Politikern vorwerfen, dass sie ihre Truppe nicht im Griff haben. Schließlich gehört Abweichung zur Demokratie und Abgeordnete sind keine Kadetten. Nur der Parteivorsitzende und der Fraktionsvorsitzende müssen schon garantieren können, dass parlamentarische Gepflogenheiten eingehalten werden. Man muss sich auf Verfahren verlassen können. Merz hat diesen Konflikt offenbar nicht kommen sehen und als er da war, hat er ihn nicht entschärfen können. Und Spahn ist offensichtlich völlig abgetaucht. Beide müssten der Partei und der Fraktion deutlich machen, nur weil die Mehrheit der Koalition knapp ist, können nicht 18 Abweichler alle anderen in Geiselhaft nehmen und den Bruch der Koalition riskieren. Wenn er sich dagegen nicht durchsetzt, öffnet er Tür und Tor für jede weitere Erpressung.
Erpressung, geiselhaft, das sind ja auch schon jetzt harte Worte. Was können denn Merz und Spahn bitte tun, um eine Lösung zu finden? Weil das Ganze wirkt ja wahnsinnig verfahren.
Sie müssen das parlamentarische Verfahren nutzen, um einerseits noch am Gesetzentwurf zu feilen und andererseits Seelenmassage bei den Abweichlern zu betreiben. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Formelkompromiss bei der SPD einzukaufen, der die eigenen Leute dann einigermaßen besänftigt.
Und was, wenn das beides nicht klappt?
Kann das Gesetz immer noch durchgehen? Die Linkspartei hat 64 Abgeordnete. Und da gibt es zarte Signale, dass man dem Entwurf zustimmen könnte. Ich finde, das wäre ein wunderbarer Dreh in diesem merkwürdigen Schauspiel.
Und das ganze Theater um eine mögliche Koalitionskriege hat mein Kollege Peter Zudeik hier am Küchentisch mal ein bisschen runtergekocht. Ich danke dir.
Gerne.
Hier im Politikum wollen wir ja auch immer Ihre Meinung hören. Wir reden oft über die Rente hier und das demografische Problem, ne? Also wir kriegen viel weniger Kinder als früher, also müssen auch viel weniger arbeitende Menschen für viel mehr Rentnerinnen und Rentner aufkommen. G. Olbrich hat da eine Frage, kann sich Deutschland überhaupt mehr Kinder leisten? Außerdem heißt es in der Mail unter anderem, kann die Menschheit einfach so weiter wachsen? Aber da Kinder natürlich etwas Wunderbares sind, ist das ein Tabuthema. Natürlich sind Kinder potenzielle Einzahler in die Sozialsysteme, aber eben auch potenzielle Transferleistungsempfänger. Zumal, wenn Deutschland weiterhin seinen humanitären Verpflichtungen nachkommen möchte, in Klammern und sollte, ist die Frage halt, ob weiterhin gelten sollte, Bevölkerungszuwachs für die Rente. Ja, danke für Ihre Meinung. Mein Gefühl sagt mir da, dass wir bei diesem Thema wahrscheinlich eine Art Schlagabtausch mit Feedback von Ihnen durch die nächsten, weiß ich nicht, 50 Folgen ziehen könnten. Also Ihre Meinung auch zu anderen Themen gern an politikum@wdr.de oder auch als Sprachnachricht via Messenger an die 0172 253 0042. Wenn Sie das Gefühl haben, es werden immer mehr Menschen, die draußen auf der Straße schlafen, die vielleicht auch um Geld betteln müssen, dann ist da was dran. Aktuell haben in Deutschland über 1 Million Menschen keine Wohnung. Das zeigt eine gestern veröffentlichte Hochrechnung. Davon sind ungefähr 56.000 Menschen obdachlos. Also die müssen dann eben auch wirklich auf der Straße schlafen. Die Debatte in den vergangenen Wochen, die hat ja gezeigt, ich glaube, das muss man so hart sagen, solche Menschen sind für einige ein Problem im Stadtbild. Wir setzen uns jetzt aber mal eine andere Brille auf, wortwörtlich. Dominik Bloh, der war selbst viele Jahre ohne Wohnung und der hat dann ein Projekt initiiert, in dem sich zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit einer VR-Brille quasi ja, zur wohnungslosen Person machen können.
Gerade eben habe ich wieder die Hand rausgestreckt und habe mich gefühlt wie damals, als ich die Menschen an mir vorbeigehen sehen habe, die eigentlich nur Spott und Verachtung übrig hatten.
Ja, dieses Projekt, das soll jetzt eben Empathie wecken für Wohnungslose. Tim Middendorf, der ist Professor für soziale Arbeit im Kontext prekärer Lebenslagen an der Hochschule Bielefeld und der begleitet das Projekt wissenschaftlich. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Herr Middendorf, ich frage mich ja schon ein bisschen, wie soll jetzt mehr Empathie wohnungslosen Menschen aus ihrer ja ziemlich prekären Situation raushelfen?
Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal bietet die Möglichkeit, VR-Experience an Home, zum Beispiel im Bildungskontext, in der Schule, in Hochschulen anzubieten, bietet erstmal die Möglichkeit, dass das Thema Wohnungslosigkeit mehr ins Bewusstsein rückt. Ja, also die Menschen durch Pressemitteilungen wie gestern, dass im Verlauf des Jahres 2024 mehr als 1 Million Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen waren, was eine immens große Zahl ist. Und trotzdem ist das ja für viele im Alltag erstmal ein Phänomen, was weit weg ist. Ich habe meine eigene Wohnung möglicherweise und sehe Menschen, die auf der Straße sind, aber mit einer gewissen Distanz. Und wenn ich es selbst einmal erlebe, in diese Situation zu kommen und selbst dieses Gefühl wahrzunehmen und zu erleben, wie ist das, wenn ich meine Hand ausstrecke und Menschen möglicherweise vorbeigehen oder eine kleine Münze für mich übrig haben. Das kann auf jeden Fall Empathie fördern, ja.
Und wie soll das dann konkret das Leben von den wohnungs- oder obdachlosen Menschen verbessern?
Es führte dazu, dass Menschen sagen, okay, Wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann gehe ich nicht mehr nur vorbei, sondern frage mal nach, wie gerade die Situation ist, ob die Menschen etwas brauchen können. Ich gehe ins Gespräch und das Ganze kann natürlich dazu führen, dass die Menschen, die selbst auf der Straße sind, sich mehr angenommen fühlen, mehr gesehen fühlen und dadurch möglicherweise auch mehr Teil der Gesellschaft werden.
Sie sprechen da ja selber auch von so einer Abwärtsspirale, die dann eben entstehen kann, ne? Wenn man ignoriert wird, wenn man sich nicht gesehen fühlt, die dann irgendwie dazu führt, dass es noch schwerer wird, aus dieser prekären Situation von selbst wieder rauszukommen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit diesen Handlungsoptionen ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich habe mich gefragt, ob das rein mit der Empathie wirklich so weit führt. Also wenn ich mal so aus meiner Perspektive spreche, ich kann kaum an einer offenbar obdachlosen Person vorbeigehen, ohne dieses Gefühl zu haben, ich will nicht, dass sich diese Person irgendwie ja nicht gesehen fühlt, ignoriert fühlt. Gleichzeitig, wenn die Person um Geld bittet und ich in dem Moment vielleicht nichts gebe, habe ich auch ein schlechtes Gewissen und fühle mich dann so ein bisschen, wenn ich sage, gut, dann lächle ich nett, fühle ich mich fast schon so ein bisschen heuchlerisch und dann setze ich manchmal eben doch diese Scheuklappen selber auf, um mich selber vor quasi diesen negativen Emotionen zu schützen. Also was würden Sie denn da sagen? Wie mache ich das besser?
Ja, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, nur Empathie fördern, nur in Anführungsstrichen gesetzt, ganz bewusst, löst das Problem nicht. Ja, also bei Wohnungs- und Obdachlosigkeit handelt es sich ja um ein sehr komplexes und multifaktorielles Problem. Natürlich ist der Kontakt zwischen den Menschen und das Durchbrechen von Exklusionsprozessen für die Menschen oder zwischen Menschen und Gesellschaft, Zivilgesellschaft ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und auch das Thema mehr in den Blick zu nehmen, mehr in Bildungskontexte zu tragen und Menschen dazu anzuregen, darüber nachzudenken, dass es so etwas überhaupt gibt und dass es jede Person von uns treffen kann. Ja, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Aber es ist natürlich um das Thema bis 2030, so wie es die Bundesregierung im Nationalen Aktionsplan im Bundeskabinett beschlossen hat, das bis dahin zu überwinden, reicht das natürlich nicht aus, sondern wir müssen auch darüber sprechen, dass wir eben auch Wohnraum schaffen, dass wir Wohnraum schaffen für die Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Und da meine ich nicht nur Unterbringungsmöglichkeiten, die sind auch wichtig, ja, dass Menschen in Notunterkünften, wenn es draußen jetzt kälter wird, Schutz finden. Aber es gibt aus meiner Sicht einen Unterschied zwischen Unterbringung und Wohnraum schaffen. Also wir müssen nicht nur Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, sondern auch Wohnraum schaffen, weil die Funktion von Wohnen natürlich über das reine Ich bin vor Kälte geschützt hinausgeht. Ja, wir alle treffen uns in unseren Wohnungen mit Freundinnen, mit Freunden. Wir können dort in Ruhe das Bad benutzen, können uns duschen, waschen, können uns auch zurückziehen und zur Ruhe kommen. All diese Aspekte sind ja in Notfallunterkünften nur beschränkt gegeben.
Das ist klar. Und so, nur wir kommen jetzt seit Jahren eben nicht voran mit diesem Wohnraum schaffen. Also müssen wir uns jetzt gerade erstmal mit dieser Situation irgendwie arrangieren. Und das geht ja zum Teil noch weiter, ne? Also manche Menschen, die auf der Straße leben, sind ja wirklich in sehr prekären Situationen, sind vielleicht drogenabhängig, ja, werden als sehr verwahrlost dargenommen. Und da empfinden Menschen dann vielleicht nicht nur eine Unsicherheit, sondern auch so Emotionen wie Angst oder sogar Ekel und fordern dann eben eine Verdrängung aus dem öffentlichen Raum. Was sagen Sie denn da? Also muss man nicht auch die Menschen verstehen, die sich dann da irgendwie abgeschreckt fühlen? Oder würden Sie erwarten, dass wir ja als Gesellschaft, ich sag mal, dieses Elend vor der eigenen Haustür einfach dann akzeptieren müssen?
Ja, da bin ich sehr ambivalent, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite finde ich, haben Menschen das Recht, im öffentlichen Raum sich zu bewegen. So, und dass die Menschen in den sehr prekären Lebenslagen dann teilweise als verwahrlost wahrgenommen werden und eben auch viele verschiedene Probleme mit sich herumtragen, das kann ich gut nachvollziehen. Und häufig sind ja diese Probleme, die sich ergeben, zum Beispiel Substanzkonsum, Drogenmissbrauch, ja möglicherweise auch ein Bewältigungsversuch, um mit dieser prekären Lebenslage in irgendeiner Form auch umzugehen. Auf der anderen Seite haben natürlich Menschen, die die Anwohnenden beispielsweise ja auch ein Recht darauf, sich sicher in öffentlichen Raum zu fühlen und sich bewegen zu können. Ja, häufig ist ja eine Form von, ich fühle mich möglicherweise unwohl oder ich fühle mich unsicher, wenn ich Menschen in Wohnungslosigkeit begegne und sehe. Und das ist vielleicht gar nicht so eine akute Gefahr da, wie dieses Gefühl einem sagt. Trotzdem ist dieses Gefühl ja da und auch das sollte man aus meiner Sicht mit berücksichtigen und gemeinsam Lösungen finden in Absprache mit den Menschen, die sich vor Ort aufhalten, mit den Anwohnern, mit der Sozialpolitik, mit dem Hilfesystem, um da dann regional eben auch entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Das ist jetzt sehr abstrakt. Wie kann sowas denn ganz konkret aussehen? Sie fordern ja auch sowas wie Orte der Begegnung. Also wie kann man sich vielleicht auch mit drogenkranken, obdachlosen Menschen, wie kann sowas ganz konkret aussehen, dass man dann ein besseres miteinander findet?
Ja, ich habe zum Beispiel ein Beispiel hier vor Ort aus Münster, was ich persönlich sehr gelungen finde. Natürlich gibt es auch da Schwierigkeiten und natürlich gibt es auch da Auseinandersetzungen. Das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Aber hier gibt es zum Beispiel einen Platz hinter dem Bahnhof, der neu gestaltet wurde. So, und die Neugestaltung lief so ab, dass sich viele Menschen zusammengetan haben mit Befragungen, mit runden Tischen, mit unterschiedlichen Formen des Dialogs. Das waren Anwohner, das waren, ich nenne es mal Erfahrungsexperten, ja, also Menschen, die sich dort aufhalten und auf der Straße gelebt haben, Sozialarbeitende, Politik, ganz viele verschiedene Menschen. Das Ganze wurde nochmal wissenschaftlich begleitet und untersucht. Und da wurde ein gemeinsamer Platz geschaffen, wo die in Anführungsstrichen Drogenszene ihren Platz hat, mit Unterständen, mit der Möglichkeit, frisches Wasser zu zapfen, mit Schutz vor Sonne. Beispielsweise nebenan gibt es ein Parcours, wo Kinder spielen können und sich entwickeln können mit Tischtennisplatten, kleine Brunnenanlage und so weiter. Es ist quasi ein Platz für alle, ein gemeinsamer Platz, der entstanden ist durch ein sehr langwierigen und intensiven Austausch vieler Beteiligter.
Ob mehr Empathie wohnungslosen Menschen helfen kann, das habe ich hier diskutiert mit Tim Middendorf, Professor für soziale Arbeit im Kontext prekärer Lebenslagen an der Hochschule Bielefeld. Hier im Politikum Meinungspodcast. Ich danke Ihnen.
Danke sehr.
Raten Sie mal, wer ist Vorreiter bei der Bekämpfung von Obdachlosigkeit? Ich wiederum würde jetzt hier an der Stelle raten, dass viele von Ihnen da richtig raten. Ja, es ist mal wieder eins von den skandinavischen Ländern, Finnland. Ich hätte an der Stelle gerne auch mal was Überraschenderes für Sie. Aber es kommen halt eben einfach viele gute Ideen aus dem Norden. Ich habe deshalb heute auch direkt noch eine weitere für Sie vom finnischen Nachbarn Schweden. Es ist ja inzwischen ganz normal, ne, für Unternehmen, dass irgendwo ein Obstkorb steht, dass der Arbeitgeber Sportkurse bezahlt. In Schweden, da zahlen auch viele Unternehmen ihren Beschäftigten eine Gesundheitszulage. Eine Gruppe von Unternehmen in Nordschweden ermöglicht jetzt, dass sie diese Zulage eben auch für kulturelle Veranstaltungen nutzen dürfen, weil es glücklich macht, sagt der Initiator.
Wir glauben, dass das die Zukunft ist. Natürlich ist es auch wichtig, ins Fitnessstudio oder Joggen zu gehen. Aber das widerspricht sich ja nicht. Wir wollen ein ausgewogenes Angebot schaffen, das jedem Menschen gerecht wird.
Ja, Kultur für die Gesundheit. Bei uns wäre sowas ja vielleicht auch nochmal ein kleiner Konjunkturschub für die lokale Kultur. Also Kulturbooster statt Rentenkrise. Das könnte dann doch auch unserem Kanzler gefallen. Ich fürchte aber, dass wir unsere Konzerttickets erstmal selber zahlen müssen, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Das war's vom Politikum. Ich bin Luisa Schmidt.
WDR 5